Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Ich möchte mich bei der Mannschaft, meinem Staff, der Direktion und den Mitarbeitern für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken, erklärte der scheidende Trainer in einer Vereinsmitteilung. Ich hoffe, dass mit diesem Schritt die Mannschaft noch einmal einen zusätzlichen Push bekommt und sich am Ende der Saison für unsere gemeinsame Arbeit belohnt. Florian Kohfeldt ist nicht mehr Trainer der KS Eupen. Wie geht's dir damit? Herzlich willkommen.
ja, ist so, ne? Also, gibt schlimmere Sachen. Es gibt auch interessantere und spannendere Sachen.
Erste Frage, wusstest du, dass Florian Kohfeldt die letzten 8 Monate die KS Eupen betreut hat?
Ja, na klar.
Als Florian Kohfeldt Ultras weiß man sowas, ne?
Absolut, absolut.
Ja, und damit zum eigentlichen Thema. Servus, moin, moin. Gute. Niko Kovac ist nicht mehr Wolfsburg-Trainer.
Seit 4 bis 5 Wochen überfällig.
Mindestens, wenn nicht sogar mehr.
Ja, wir haben ja, ich habe ihn, glaube ich, spätestens nach dem Dortmund-Spiel habe ich gesagt, er muss weg. Also sollte er weg sein, das habe ich dann 3 oder 4 Wochen vorher prediktet, aber normalerweise, ja, hätte er auch schon vorher weg sein.
Sagst du, Wolfsburg hat da zu spät gehandelt?
Naja, grundsätzlich finde ich das nicht schlecht, dass man etwas länger an den Trainer festhält, auch wenn es nicht so gerade mal nicht so gut läuft. Aber wir wissen auch, Niko Kovac ist halt Niko Kovac, ne?
Ein streitbarer Charakter, wie wir erfahren haben, unter anderem durch die Aussagen von Max Kruse in dieser Woche. Und ich muss ja ehrlich sagen, was diese Aussagen angeht, jetzt bei aller sind die professionell, sollte man das im Nachgang machen. Ich glaube, wenn man dazwischen den Zeilen liest, hat Max Kruse recht. Auch wenn Max Kruse seine eigene Ausdrucksweise hat, wie er Dinge sagt, sagen wir es mal so. Aber zwischen den Zeilen gelesen, glaube ich, hat Max Kruse recht.
Ja, das glaube ich auch. Und ich finde es auch legitim, das zu äußern. Das ist ja seine Meinung, seine Wahrnehmung. Nur weil die gegen die Trainerarbeit von Kovac spricht, heißt das ja nicht, dass er da mit hinterm Berg halten soll. Was natürlich ein bisschen unglücklich ist, dass er gesagt hat, dass eine Gruppe von Spielern das genauso sieht und ein Spieler spielt da noch.
Gut, das ist aber auch typisch Max Kruse, der weiß ja ganz genau, wie er polarisiert und wie er da die richtigen Knöpfe drückt, damit es auch in Wolfsburg ankommt und damit er da eine Reaktion provoziert. Wir können ja mal kurz auf Niko Kovacs Karriere beim VfL Wolfsburg schauen. Er ist zu Beginn der Saison 2022-23 Trainer geworden, hat Wolfsburg in 66 Spielen betreut und hat dort im Schnitt 1,54 Punkte geholt. Ne, 1,30, das ist sein schlechtester Karrierepunkteschnitt.
Ja. Wie waren die Trainer von Wolfsburg-Trainer so davor mit dem Schnitt?
Das habe ich nicht recherchiert, weil ich jetzt wirklich den Fokus auf Niko Kovac im Vergleich zu Ralf Hasenhüttl, kommen wir gleich zu, gelegt habe. Wolfsburg hat im Jahr 2024 noch kein Spiel gewonnen. Wolfsburg ist aber auch mit Niko Kovac angetreten, um international zu spielen. Das Ziel hat man letztes Jahr verpasst, man ist 8. geworden. Dieses Jahr ist man 13., 14.
Stimmt der Weg noch, aber dieses Jahr kläglich gescheitert.
Also es ist die viel proklamierte Weiterentwicklung ist nicht da. Und es ist ja auch nicht so, dass Wolfsburg im Sommer nicht investiert hat. Man hat einen Lovro Meier für über 30 Millionen geholt. Der Kader sagt eigentlich deutlich mehr als zweistelliger Tabellenplatz. Aber Niko Kovac ist auch so ein bisschen an vielleicht seiner Art und seinem Rotationswahn gescheitert, wenn man das so sagen darf.
Ich glaube einfach seiner persönlichen Art.
Ja, und dann hast du eben noch so die Thematik, also es gibt eine Folge von uns, die heißt Dänischer Harry Kane, weil Jonas Wind am Anfang der Saison so gut in Form war. Und jetzt frage ich dich, wann hat Jonas Wind sein letztes Bundesligator geschossen?
Weiß ich nicht.
Im November.
Ja. Ja, ja. Was soll ich sagen? Kovac einfach kein guter Trainer.
Sag ich ja auch. Ist einfach kein guter Trainer. Und ich glaube jetzt so, das war sein letzter großer Schuss in Deutschland.
War schon mal kroatischer Nationaltrainer?
Ja, bevor er Frankfurt Trainer geworden ist. Okay. 19 Spiele.
Okay.
Warte, ich kann dir den Punkteschnitt sagen. 1,84. Okay. Bei Frankfurt hat er 1,54 und bei Bayern 2,26. Der ist besser als der von Thomas Tuchel, aber das ist nur eine Randnotiz. Beim AS Monaco, wo er knapp anderthalb Jahre Trainer war.
Stimmt, der war ja auch. Mhm. Das habe ich komplett vergessen.
Ja, 1,95.
Alter.
Das war ein komisches Pairing mit Kevin Volland und Nico Kovac in Monaco.
Ja, stimmt.
Zusammen mit Benjamin Henrichs. Also was da die 18 Monate im Fürstentum los war.
Das ist doch mein Glas, ne?
Das ist dein Glas, ja.
Ja, Wahnsinn.
Ganz wild. Jetzt haben wir einen neuen Trainer in Wolfsburg. Den haben sie direkt bekannt gegeben. Man könnte meinen, so schnell wie der feststand, hat man sich da die letzten Wochen schon mal unterhalten.
Ja, na klar. Da stand schon jemand in den Startlöchern.
Ja, Herr Fasnet hat seit anderthalb Jahren keinen Job mehr. Jetzt ist er Wolfsburg-Trainer.
Wie findest du das?
Ich finde es eine interessante Wahl. Ich finde es vom Trainer her eine gute Wahl. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was Ralf Hasenhüttl macht. Der hat ja vorher 4 Jahre in England gearbeitet, bei Southampton. Einem Verein mit für englische Verhältnisse eher mittelguten finanziellen Möglichkeiten und hat es geschafft, sie 3 Jahre in der Liga zu halten. Und dann ist er Ende 2022 entlassen geworden und dann sind sie im Sommer 2023 abgestiegen in die Championship.
Ja, ich finde es eine gute Wahl.
Hm, geh ich mit, ja.
Ich glaube, der kann der Mannschaft einen gewissen Rahmen geben, wo sie gut nach vorne spielen.
Hundertprozentig, ja. So. Das Spielermaterial ist auch da dafür.
Ja, genau, das Spielermaterial ist ja da und das ist ja das, was uns immer, was das gestört hat, aber wo du sagst, ja, okay, die Mannschaft arbeitet und macht und tut, aber die kriegt es ja auf die Kette. Das ist halt wie bei uns, das Spielermaterial ist auch da, aber die Trainer haben halt ein schlechtes System.
Sie verfolgen einen anderen Ansatz.
Ja, genau. So, von daher ist es eine sehr, sehr gute Wahl für Wolfsburg. Und ich glaube, der Ralle.
Der Ralle, für uns ist er der Ralle.
Kann er da was bewegen?
Ich kann mir das auch gut vorstellen.
Die Saison ist vorbei.
Ja, also Wolfsburg muss jetzt eigentlich nur irgendwie noch absteigen, werden sie, glaube ich, nicht.
Nein.
Muss das jetzt ein bisschen konsolidieren, glaube ich, die Mannschaft wieder geschlossener gestalten. Ich glaube, ein bisschen mehr die Rotation rausnehmen, eine klare Hierarchie implementieren. Und dann kann das nächstes Jahr ganz gut werden.
Ja, das denke ich auch.
Ja, Fun Fact, Ralf Hasenhüttl hat bis heute die beste Bundesliga-Platzierung mit RB Leipzig erreicht.
Insgesamt? Von RB Leipzig?
Ja, insgesamt von RB Leipzig.
Zweiter?
Ja, in ihrer Debütsaison als Aufsteiger sind die Zweiter geworden.
Okay.
Ja, danach ist er allerdings auch für die schlechteste Leipzig-Saison in der Bundesliga-Geschichte verantwortlich.
Fünfter?
Sechster.
Ja gut, würde Wolfsburg nehmen.
Also Wolfsburg wird das alles nehmen, was Leipzig die letzten Jahre erreicht hat. Danach Rasenhüttl und Leipzig sich getrennt. Dann kam Ralf Rangnick wieder und er ist nach England gegangen. Also spannende Personale. Da kann man sagen, den Klischeesatz, 2 Euro ins Phrasenschwein, willkommen zurück in der Bundesliga, Ralf Hasenhüttl.
Ja, aber hallo.
Wir haben wie immer ein Auge drauf, weil wir gucken gerne auf Wolfsburg-Trainer. Und man hätte Oliver Glasner haben können. Ich möchte es hier nochmal abschließend sagen, jetzt wo die Kasa Kovac endet, man wollte ihn nicht. Nee,
Nee, ich würde sagen, er wollte, glaube ich, auch nicht, weil er schon mal da war und das...
Schmadtke aber nicht mehr da ist. Und Schmadtke und er, da war Konfliktpotenzial.
Ja, ja.
Okay. Sehr, sehr gut. Das war jetzt vorgeschoben unser Eröffnungsthema, weil ich Florian Kohfeldt, das hat so gut gepasst. Da dachte ich, das streue ich mit ein. Wollen wir mit dem inhaltlich anfangen, wo wir am Donnerstagabend aufgehört haben?
Du meinst, es wird Auslosung.
Genau, der Champions League. Weil wir haben da ja Theorien aufgestellt und jetzt haben wir einen Path und 4 Viertelfinalspiele.
Ja, gute Spiele.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe zwar gesagt in der Folge, dass ich eigentlich nicht so gerne Manchester City gegen Real haben möchte, wenn ich mir es aussuchen dürfte. Jetzt aber so in der Betrachtung sind es für mich die 4 idealen Viertelfinals. Also besser hätte die Auslosung für mich nicht laufen können, weil es am dichtesten dran an 50-50 Spielen ist in allen 4 Spielen.
Du hast, genau, ja, bei realen Man City auf jeden Fall. Du hast das absolute Knallerspiel.
Genau, das dritte Mal in 3 Jahren, also 3 Mal hintereinander jetzt.
Ja. Die klarste Partie für mich ist tatsächlich Bayern gegen Arsenal.
Ich traue mich das nicht zu sagen, weil von der Form und von der, also das Problem ist einfach, Arsenal ist eine englische Mannschaft, die hat sehr, sehr, sehr viel Hype. Ich halte aber in dem internationalen Vergleich jetzt Gabriel Martinelli und Declan Rice nicht für die Unterschiedsspieler, die in England geschrieben werden. Die sind gut, aber nicht absolutes Top-Top-Level international.
Nee, eben, und ich glaube einfach, also Bayern in der Champions League ist nochmal was anderes.
Ja, glaube ich auch.
So, da haben die nochmal mehr Bock, als gegen Darmstadt zu spielen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Dann traditionell hat Arsenal ja ein absolutes Bayern-München-Trauma. Also eben. Kleiner Fun-Fact, die letzten drei Champions League aufeinandertreffen hat Arsenal jeweils 5-1 verloren.
Böse.
Richtig böse, ja. Wenn man bedenkt, dass zwei davon K.O.-Spiele waren. Aua.
Ja, deswegen sehe ich halt auch Bayern klar vorne, so 70-30.
Mhm.
So, und dann PSG, Barca. Ah, klein. Aufgrund von MAP, kleiner Vorteil PSG, 60-40.
So, ja, ich würde 55-45 gehen. Es ist aber so, dass dieses Duell deutlich klangvoller und größer klingt, als am Ende das ist, was da aufs Spielfeld kommt und was man erwarten kann.
Ja, und dann das wahrscheinlich am wenigsten klangvolle und am wenigsten ansehnliche Spiel oder Spiele ist Dortmund gegen Atletico.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Das wird Wetten raus, das kann ich jetzt schon sagen. Zwei Spiele spielerisch ganz schwere Kost.
Das wird Terzic Kampfsystem gegen Diegos Bad Boys.
Ja.
Das kann, aber auf seine Weise ist es sehr, sehr interessant, auch wenn es nicht der taktische Leckerbissen wird, vom Spiel her, werden die sich aber nichts schenken und ich bin wirklich gespannt auf Dortmund, muss ich sagen, in den Spielen. Weil Atletico ist ja eigentlich, die sind gerade kein absolutes europäisches Schwergewicht, die sind aber unfassbar unangenehm zu bespielen.
Super unangenehm.
Können wir Inter Mailand fragen, die vor uns letzte Woche noch einer der drei Favoriten waren, jetzt spielen sie nicht mal mehr mit. Und ich habe es Donnerstag schon gesagt, Atletico kann jetzt auch, gefühlt können die sang- und klanglos gegen Dortmund ausscheiden. Wenn sie weiterkommen, sage ich, kommen sie ins Finale. Weil, wenn sie weiterkommen, den Sieg aus PSG, Barca packen die hundertprozentig.
Ja, das, ja, da.
Einfach aus Unangenehmitätsgründen. Ich weiß nicht, ob es ein Wort ist, aber.
Hundertprozentig weiß ich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie es packen.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Und dann haben sie einen guten Call fürs Finale. Und du hast natürlich in dem anderen Weg, also du hast Arsenal, Bayern, City, Real, sind das nominell die vier stärksten Mannschaften, die noch drin sind und die sind zusammen in einem Weg?
Die drei stärksten Mannschaften sind da. Die viertstärkste Mannschaft, da müsste ich mich jetzt schon so...
Schwer, ne?
Schwierig, aber würde ich schon eher PSG sagen. Aufgrund...
Ich hätte fast Atletico gesagt, sag ich dir.
Ja, aber... Vom Material her würde ich PSG da schon auf Platz 4 sehen. Dann wird für mich Barca kommen, dann wird Arsenal kommen, dann wird... Wer hab ich denn noch?
Dortmund.
Ja, Atletico und dann Dortmund.
Ja, es ist wirklich nicht einfach, es verspricht aber sehr, sehr spannende Duelle und auch der Weg weiter. Also die Halbfinals werden interessant, weil du könntest dann also Real Bayern bekommen, wieder, was ja dann der ultimative Klassiker im europäischen Fußball ist.
Ja.
Du könntest City Bayern als Neuauflage bekommen.
Ja. Du könntest Dortmund PSG bekommen, das Gruppen.
Duell wieder.
Ja.
Ja, da auch 50-50. Atletico gegen Barca hat auch eine Story.
Spanien-Duell.
Ja. Der wäre es vielleicht fast mal interessant, Dortmund gegen Barca zu sehen. Das gab es wenig in den letzten 10, 15 Jahren, wenn es überhaupt gab.
Wenn dann gab es immer Dortmund-Real.
Ja, deswegen, das würde ich interessant finden. Deswegen, wenn ich es mir aussuchen könnte, Arsenal City finde ich auch langweilig.
Also wenn ich mir es aussetzen würde, würde ich Barca Dortmund nehmen, weil Dortmund schon beim Halbfinale steht, ist schon mal nicht schlecht.
Ja,
und
ja.
Barca das einfachere los ist als PSG.
Und ich würde das Spiel auch nehmen, einfach weil ich es sehen wollen würde.
Und,
Und auf der anderen Seite sage ich dir ganz ehrlich.
Bayern Real.
Ja, weil Bayern Real ist einfach so der Klassiker.
Ja, und Bellingham größer als Haaland.
Ja.
Tut mir leid, er ist mir einfach ein Stück weit sympathischer.
Das sind eben auch noch die Backstories.
Ja, weil er mehr für die Transitionsmannschaft spielt als, ne? Aber vom Fußball her, boah, City immer wieder geil. Immer wieder geil.
Deswegen, es wird gut. Aber du hast die Story Bellingham gegen Haaland, du hast die Story Arsenal gegen Bayern. das PSG gegen Barca, das hat ja auch irgendwie eine Story. Atletico, das ist die Heimkehr von Axel Witsel in den Signal Iduna Park.
Ja.
Na, aussortiert in Dortmund, Stammspieler bei Diego Simeone.
Den würde ich aktuell als Innenverteidiger nehmen.
Eher als Emre Can?
Emre heute fast runtergeflogen.
Emre heute Elfmeter-Tor gemacht.
Ja.
Wollen wir weitergehen in den Themen, weil ich glaube, in Champions League, da kommen wir noch dazu, wenn die Spiele tatsächlich stattfinden. Das sind ja auch nur noch 3 Wochen. Dann geht's los mit den Viertelfinalspielen. Ja,
Achter, Vierter, nee.
9. und 10. meine ich, Dienstag und Mittwoch.
Ja. Ja. Ja, ja. Dortmund spielt schon am 10., ne?
Das hab ich nicht im Kopf. Ich glaube,
ich glaube.
Die Wege stehen noch nicht, also was Dienstag ist, was Mittwoch, habe ich mir nicht angeguckt. Jetzt kommen wir aber eigentlich zu unserem eigentlichen Startthema. Wir sind schon eine Viertelstunde drin, ne? Zweite Bundesliga.
Ja, der HSV ist zurück. Nur der HSV.
Ist er zurück?
Ja, klar. Zurück auf der Erfolgsspur.
Ist das
bringt aber nichts, weil Kiel und Pauli auch gewonnen haben.
Stimmt. Stimmt. Der Kicker hat geschrieben, Annäherungsversuch.
Haben die nicht Annäherungsprozess geschrieben?
Prozess, stimmt. Prozess war das Wort. Ist er das? Ist das ein Annäherungsprozess zwischen Trainer Baumgart und HSV-Mannschaft?
Kann ich dir nicht sagen, ich habe nichts gesehen. Ich wollte es ja eigentlich mal angucken, aber ich muss ja spielen.
Hat heute zeitlich nicht gepasst. Steffen Baumgart hat in der Woche was relativ Interessantes gesagt. Der SV hat nichts zu verlieren, weil er 5 Jahre lang nie etwas gewinnen konnte.
Ja, hat er ja recht.
Ja, finde ich auch. Und ganz ehrlich, das ist, glaube ich, die richtige und ehrliche Herangehensweise, die dem HSV ganz gut tut, zumindest von Trainerseite aus.
Er nimmt so ein bisschen den Druck raus, ne?
Ja, das war auch die Frage darauf, wie er mit dem Druck vor dem Spiel gegen Wiesbaden umgeht.
Ja.
So, also der HSV kann jetzt nur noch
gewinnen. Absolut richtiger Ansatz, ne?
Absolut richtiger Ansatz. Man nähert sich jetzt an, der Prozess ist eingeleitet. Der Bock umgestoßen nach 2 Niederlagen. Man hat aber auch nur gegen Aufsteiger gewonnen.
Ja, gut, muss man auch sehen, ne?
Gegen den anderen Aufsteiger, ja, Osnabrück hat man beide Spiele verloren.
Letzter, ja.
Man beide Spiele verloren. Schwierig. Also bis jetzt, Steffen Baumgart 4 Spiele, 2 Aufsteiger geschlagen, 2-mal verloren. In den wichtigen Topspielen.
Ja.
Weiß man noch nicht ganz genau, woran man ist. Ich sag mal so, wir haben die nächsten Wochen auch wieder ein Auge drauf.
Ja, absolut. Und was war noch in der zweiten Liga so los?
Meine Schalker.
Verloren, ne?
Weil gilt es blau-weiß, die sind von Fabian Riese zusammengeschossen worden.
Aber der hat doch kein Tor gemacht.
Ja, aber 3 vorbereitet.
Echt?
Ja. Tabakovic, Doppelpack. Heißt er Tabakovic?
Ja.
Winkler, Doppelpack. Und das 5. habe ich nie mehr gesehen.
Ja, wer ist denn überhaupt Winkler? Den kenne ich gar nicht.
Der kommt aus der Jugend von Hertha. Aber ist jetzt ein Spieler, mit dem ich...
Martin Winkler, 21 Jahre, 31.10.2002 geboren. 1,84 groß. Oh, gucken wir mal.
Mit Jugend habe ich recht, oder?
Jein. Der hat bis 2015.
Also, komm!
Bei Union gespielt.
Ja, wie alt war der 2015? 8?
Nein, 2002.
Das ist 10 Jahre 13. her. Also, ja. Da kann man schon von härter Jugend reden.
Sagen wir so: ausgebildet bei Union Fürstenwalde.
Boah, das ist mir so konstruiert. Auf jeden Fall hat Hertha heute Schalke aus dem Stadion geschossen. Fabian Riese steht bei 28 Scorern in 28 Pflichtspielen. Das ist brutal gut.
Boah, der muss, also tut mir leid, aber ich glaube...
Der hat gerade verlängert.
Ja, hat gerade verlängert, aber...
Der liebt die Hertha, ha ho he. Ja. Fabian Riese.
Fabian Riese, ja. Ja,
ich weiß. Der gehört nicht. Da aber nicht hin.
Na, nee.
Das finde ich keine... Der ist jetzt keiner für Top 6 Bundesliga, aber eigentlich würde ich den schon ganz gerne in der Bundesliga sehen.
Ich auch.
Ist der einer für Deutschland?
Nein.
Nein, das nicht, aber man sieht schon, dass er wahrscheinlich der beste Offensivspieler der zweiten Liga ist. Ja, zumindest der formstärkste in dieser Saison.
Absolut. Und was auch heute noch passiert ist, Karlsruhe hat 7-0 gegen Magdeburg gewonnen.
Ja, Karlsruhes höchster Sieg im Profifußball, wenn ich es richtig gelesen habe. Zumindest eingestellt.
Ja, das weiß ich nicht, ich habe es nur gesehen.
Aber überraschend, ich möchte dahin, Magdeburg ist dadurch, glaube ich, ein bisschen abgerutscht. Problem ist, wenn wir jetzt zur Tabelle kommen, Schalke ganz unten drinne. Ganz unten drinne.
Ja, drei Punkte auf Braunschweig.
Ja, und Braunschweig ist 17., wenn ich es richtig im Kopf habe.
Mhm.
Ja, und das ist der erste Abstiegsplatz. Mhm. Also, Schalke ist ziemlich in Gefahr.
Ja, und das nächste Spiel geht gegen KSC.
Das sind ja gute Aussichten.
Ja.
Witzigerweise habe ich das Hinspiel gesehen, Karlsruhe gegen Schalke 04. Und ich möchte da bekennenden Schalke-Fan und FIFA-Streamer Simon Schildgen, alias Gamer Brother, zitieren. Karlsruhe sieht hier aus wie Real Madrid. Die spielen uns mit 70% Ballbesitz an die Wand. Ja, also wie gesagt, ihr habt das Spiel auch gesehen. Da hatten die nicht viel zu melden. Und was Schalke diese Saison spielt, ist tatsächlich das, was ein Abstiegskandidat ist. Also die müssen ganz, 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 ganz doll aufpassen, dass das nicht eine ganz unglückliche Saison wird am Ende. Weil dann hat Schalke, also die haben so schon Probleme, aber dann haben die wahrscheinlich endgültig ein Problem, was sie so nicht mehr gelöst bekommen.
Ja, heute bei uns in der Kabine, makaberer Spruch, aber auch ein bisschen witzig, haben gesagt, Ende der Saison, wenn die Schalker wieder um die Stadion-Arena da laufen müssen.
Arena-Ring, ja.
Ja, Arena-Ring laufen müssen. Diesmal werden sie eingeholt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Also nichts mit in 5 Jahren Europa League.
Nee, 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 wer hat's gesagt?
André Hellermann, also der Sportdirektor, der jetzt gehen musste letzte Woche.
Ah, das habe ich auch gar nicht mitbekommen.
Ja, der hat vor der Saison gesagt, in 5 Jahren spielen wir Europa League.
Haben die noch
einen Nach dem Abstieg gesagt.
Haben die noch eine Handballsparte?
Nee, aber Schalke war mal relativ groß im E-Sport.
Ja.
Die haben sogar mal League of Legends Champions League gespielt, was halt relativ krass ist und sehr, sehr viel Geld kostet. Problem ist, Schalke hatte irgendwann nicht mehr dieses Geld. Und dann haben die diese E-Sport-Sparte immens runtergeschraubt.
Tja. Ja. Was soll ich sagen?
Zur Bundesliga?
Ja.
Weil sonst wird's hier traurig.
Ja, ne, traurig. Also, der Misserfolg von Schalke macht mich jetzt nicht traurig unbedingt. Aber ich glaube, mit Schalke haben wir den nächsten ehemaligen Bundesliga-Club, der in der zweiten Liga bleiben wird. Für die nächsten Jahre.
Könnte ich mir auch vorstellen. Also, wie gesagt, dieses Jahr geht's nur noch um Klassenerhalt. Und dann muss man sich erstmal konsolidieren. Und ob Schalke das schafft, weiß ich nicht. Weil der Kader ist auch wieder nur zusammengeliehen und auf schnellen, kurzfristigen Erfolg auf.
Die haben ja auch keine Kohle.
Die haben keine Kohle. Die sind weit weg davon, Werte zu schaffen.
Der Gashahn wird zugedreht.
Der Gashahn wird zugedreht und ne, hier Tönnies gibt's auch nicht mehr.
Nee. Bundesliga.
Die gute Bundesliga.
Womit wollen wir anfangen?
Das Hauptthema haben wir ja schon besprochen. Damit haben wir angefangen mit Niko Kovac. Ich würde gern kurz über Bayern gegen Darmstadt reden, beziehungsweise die Konferenz. Auch wenn da gestern ehrlicherweise nicht so viel Spektakuläres passiert ist, weil wir haben es ja zusammen geguckt.
Zitronen gucken, der war super.
Der war sehr, sehr gut, muss ich auch sagen.
Nee, hier nochmal Shoutouts an Kolja.
Ja, hat er gut gebacken. Ich glaube, es war auch keine Backmischung.
Nee, kann mir nicht vorstellen.
Dafür hat dazu natürlich zitronig geschmeckt.
Ja.
Na, wenn wir in die Kurzanalyse gehen.
Ist und auch noch gut. So ein bisschen leicht saftig und fluffig.
Ja, ja, ne, Glasur war auch on fleek, also da hat viel gepasst.
Ja. Aber hat denn sonst noch so viel gepasst bei der Konferenz?
Nee.
Also die Spiele waren ja...
Die Spiele waren sehr, sehr überschaubar, aber dafür ist wenigstens ein bisschen was passiert. So, also kurz einfach in der Einordnung, Union hat Bremen geschlagen, die gleichen sich dadurch wieder an. Augsburg, ich habe Donnerstag predicted, Emedin hat kein Tor gemacht, aber Kovac ist weg. Mainz gewinnt gegen Bochum. Das ist für Bochum jetzt nicht so ärgerlich. Aber da
Köln... Sehr, sehr, sehr gut für Mainz.
Genau, da Köln verloren hat, Mainz gewonnen hat, ist Mainz jetzt auf dem Relegationsplatz und aktuelle Relegationsplatzmeister laut Christian Heidel.
Relegationsplatzmeister?
Ja.
Was ist das?
Christian Heidel hat doch gesagt, dass die letzten drei ihre eigene Meisterschaft spielen und der Gewinn ist der Relegationsplatz.
Aha. Aber... Ja. Ich habe doch gestern auf die Tabelle geguckt, die muss ich mir nochmal kurz aufrufen. Bochum war jetzt ja nicht so, so weit weg.
Sechs Punkte sind das.
Gut,
für Wolfsburg sind es auch 6 Punkte.
Gut, im Abstiegskampf sind 6 Punkte schon viel, aber so ganz so raus aus dem Schneider sind die noch nicht.
Sie haben noch sehr, sehr gute Karten, wenn sie die Form halten und das, was sie die letzten Wochen so gespielt haben, glaube ich, wird da nicht so viel anbrennen. Aber für Mainz eben ganz, ganz wichtig, gerade da Köln immens von Leipzig vermöbelt wurde zu Hause. Mainz lebt unter dem neuen Bo.
Ja, und die haben ja vorher auch nie schlecht gespielt. Es gab, habe ich schon mal erwähnt, mal eine Tabelle nach XG-Werten. Hat Mainz, glaube ich, 9 Plätze oder sowas gut gemacht.
Ja, aber Mainz den höchsten Wert hatte an X-Punkten, die sie nicht geholt haben.
Genau.
Ja, das stimmt. Und ansonsten Darmstadt... Haben wir letzte Woche schon gesagt, die sind weg. Kriegen 5 von Bayern auswärts.
Bisschen mau,
was sich festhalten lässt.
Und 2 Gegentore für Bayern, ne? Sehr, sehr mau.
bisschen unkonzentriert defensiv. Ansonsten Jamal Musiala überragend. Da kann man sich auch ganz gerne mal die Lobhymne von Thorsten Lieberknecht, den Darmstadt-Trainer, anhören.
Einfach nur wow.
Einfach nur wow.
Wow.
Ja, aber okay, ist ja auch ehrlich. Großes Thema heute in den Medien, Harry Kane ist verletzt.
Ja, das habe ich ja in deinem Vorthemen gelesen. Was hat er?
Sprunggelenksverletzung, beziehungsweise er ist angeschlagen. Also er ist ja in der 80., 75. so um und bei dem Ball hinterher gehechtet und dann im Sprung mit dem Pfosten kollidiert. Man hat sich dabei wohl leicht verletzt. Es sind vorsichtshalber ausgewechselt worden. Es ist aber wohl nicht so schlimm, wie es gemacht wird. Er ist auch heute zur englischen Nationalmannschaft abgereist.
Das wäre jetzt meine Frage. Ist er nach England gereist?
Ja. Also Bayern sagt, also weil es so viel Clickbait und Artikel gab mit Kane verletzt, Top-Torschütze verletzt und so weiter und so fort, gab es sogar eine Pressemitteilung heute von Bayern, dass es dem Knöchel angeblich gut geht, dass er unter Beobachtung ist, er ist auch zur Nationalmannschaft gefahren und Einsatzzeit nur in enger Abstimmung zwischen Verein und Verband.
Mhm.
Es ist wahrscheinlich alles nicht so dramatisch, wird er vielleicht an Länderspielen nicht spielen, schauen wir mal. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, weil sonst hätte Bayern das bekannt gegeben. Rafa Guerreiro hat sich ja verletzt, Muskelfaserriss, wird wahrscheinlich 2-3 Wochen ausfallen.
Oh, Rafa Guerreiro bleibt einfach Rafa. Ich kann nicht mehr reden, aber.
Rafa Guerreiro, du und Rafa Guerreiro things.
Ja, genau.
As always. Aber auch immer jetzt, also musste Rafa Guerreiro zugute halten. Er hat gerade eine gute Phase. Er hat sich einen Stammplatz bei Bayern erarbeitet, zack, verletzt.
Ja.
Auch ist Rafa Guerreros Karriere zusammengefasst.
Ja, genau.
Wenn es richtig gut läuft, direkt wieder verletzt.
Ja.
So, schauen wir mal. Da hat Bayern es offiziell bekannt gegeben. 2-3 Wochen Pause, bei Harry Kane nichts. Daher gehe ich davon aus, dass es nicht so schlimm ist. Dass die Auswechslung eine Vorsichtsmaßnahme war. Schauen wir mal. Ist aber auch gut, glaube ich, dass man da vorsichtig ist. Gerade bei den Sachen, die nächsten 3-4 Wochen anstehen.
Ja, unbedingt. Also normalerweise sollte sich lieber nochmal so 2 Wochen schonen. Weil in 2 Wochen.
Champions League.
13 Tagen.
Ach ja, auch der Klassiker.
Der deutsche Klassiko, deutsche Klassiker. Dortmund Bayern.
Da braucht Bayern ihn nicht unbedingt. Er gegen Arsenal.
Was?
Gut, also einfach so. Also wenn ich müsste, würde ich Harry Kane eher gegen Dortmund schonen als gegen Arsenal. Weil Bundesliga ist eh egal.
Stimmt.
Und deswegen hast du einfach nur noch den Shot in der Champions League und Arsenal. Auch wenn wir gerade gesagt haben, Bayern ist wahrscheinlich leichter Favorit, ist das keine Laufkundschaft. Und dann habe ich da lieber einen fitten Harry Kane.
Ja, das stimmt. Eigentlich kann er jetzt mal so 2,5 Wochen Pause machen. Ja. Bisschen Reha, Massage, Physio.
Dann ist wahrscheinlich der Bundesliga-Torrekord nicht in Gefahr.
Aber das ist ein Spiel und da wird er auch keine 4 Tore machen.
Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, er braucht jedes Spiel, um noch 11 Tore zu machen. In den letzten 8 Spielen.
Hey, jetzt gegen Darmstadt hat er ja nur 1 statt 3.
Ja, leider. Weil sie steht aber 31.
Ja.
Ist aber Bundesliga-Rekord für einen neu in die Liga gewechselten Spieler. So. Aber wie gesagt, fehlen 11 zum alleinigen Rekord bei 8 ausstehenden Spielen.
Ja,
ist sehr gut machbar. Aber dafür sage ich auch, braucht er jedes Spiel.
Ja, braucht er auch. Braucht er auch.
Ja. Wobei ich ganz ehrlich, wenn du Harry Kane selber fragst, wird er wahrscheinlich eher den Champions League-Titel nehmen als den Torrekord.
Ja. Würde ich an seiner Stelle auch nehmen.
Ja, aber dann hätte nämlich mal einen Titel gewonnen.
Das kommt auch noch. Nie einen Titel gewonnen, ne?
Noch nie. Nee.
Vielleicht mal in der Jugend.
Ja, aber im Profifußball ist sein größter Titel, da gibt es ja immer diesen Running Gag, dass er dann mal den Audi, Tottenham hat ja irgendwann mal den Audi Cup gewonnen von Bayern. Dass das sein einziger Titel ist. Wollen wir noch über den Sonntag sprechen in der Bundesliga?
Ja, war wild, war das.
War sehr großes Hin und Her. Also ich habe Freiburg gegen Leverkusen ein bisschen geguckt, weil ich habe vorher nämlich Barcelona-Frauen gegen Teneriffa geguckt.
Okay.
Ja, war Alexia Putellas erster Startelf-Einsatz nach der Verletzung.
Ja, dann muss man noch gucken.
Finde ich auch. Es war nicht ausverkauft, wo ich mir denke, so krass, dafür, dass die Barcelona-Frauen immer so gehypt werden, dann schaffen die es irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel in das Johann-Cruyff-Stadion gehen, das ist dieses Trainingsplatzstadion von Barcelona. 8.000, 10.000 Leute. Also sagen wir mal so, man hätte Tickets gekriegt. Ja, es ist 7-0 ausgegangen für Barca.
Okay.
Ja, es ist das dritte Spiel in Folge, wo Barca mindestens 7 Tore schießt. Ja, aber also Barcelona Frauen und Frauenfußball, das sind auch noch zwei unterschiedliche Sachen. Die haben nichts miteinander zu tun.
Okay.
Ja, das ist wirklich, wirklich absurd. Fun Fact, Teneriffa hat noch kein Spiel diese Saison gewonnen. dieses Jahr, Entschuldigung. Die Saison haben die schon mal gewonnen. Dieses Jahr.
Okay.
Lass uns zur Bundesliga kommen.
Ja, genau.
Ich schweife ab.
Leverkusen 3-2 gewonnen. Wieder ein knappes Spiel gewesen, anscheinend.
Mal zwei Gegentore. Leverkusen hat relativ wenig Gegentore bekommen diese Saison. Aber gewonnen. Stehen jetzt bei 70 Punkten nach 26 Spielen. Das ist sehr, sehr stark. Ist immer noch auf Pace Bundesliga-Rekord. Wenn Bayer Leverkusen nächste Woche gewinnt, dann haben sie ihren persönlichen Punkterekord aus Saison 99-2000 eingestellt. Am 27. Spieltag.
Das ist so wild, ne? Das ist verrückt. 7 Tage vor also Ende haben die ihren Rekord schon eingestellt.
Ja, 73.
Das ist ja nicht Meister so, dass Leverkusen, die haben ja immer mal wieder gute Saisons gehabt, ne? Wenn das jetzt ein FC Augsburg gewesen wäre. Ja, okay, verständlich. Toll.
Ja, das dass die einfach die Saison haben, wo sie komplett overperformen, ja, und dann genau. Früh ihren Punkterekord haben. Aber wenn dein Punkterekord bei 73 steht, es gibt nicht viele Mannschaften in der Bundesliga-Geschichte,
die überhaupt das mal geschafft haben.
Genau,
ne?
Die überhaupt mal 73 Punkte oder mehr geholt haben.
Ja.
Weil dann bist du wirklich in den Sphären, wo du nur bei Dortmund und Bayern am Ende rauskommst, die viele Saisons haben, wo sie mehr Punkte geholt haben. Das war übrigens die Saison, wo sie am letzten Spieltag in Unterhaching nicht Meister geworden sind. 99-2000.
Das war doch, da hat Ballack ein Eigentor gemacht, ne?
Da hat Ballack ein Eigentor gemacht, ja. Das war die Saison. Nächste Woche könnte dieser Rekord fallen. Seit 38 Pflichtspiele ungeschlagen. Sind noch 5 Spiele zum europäischen Rekord von Juventus Turin. 43 Spiele ungeschlagen. Also Leverkusen, man kann es nur Woche für Woche für Woche wieder sagen, ist auf absolutem Rekordkurs. Und hat natürlich auch noch Fortuna und alles Glück der Welt auf ihrer Seite.
Wie unter der Woche
am Donnerstag.
90 plus 2, 2-2, 90 plus 7.
3-2. Ja. Und ich dachte wirklich, krass, jetzt fliegen sie gegen Qarabag da raus, aus Aserbaidschan.
Dachte ich auch.
Sind sie nicht heute auch wieder gewonnen, haben jetzt nicht überragt, aber die haben einfach, also die haben einen Modus entwickelt, wo sie am Ende das Quäntchen besser sind als der Gegner, und es ist egal, welcher Gegner kommt aktuell.
Ja.
Also ich bin ja auch sehr, sehr gespannt, wenn wir nochmal zurück zur Auslosung, auf die Europa League Auslosung, weil Finale Europa League Liverpool-Leverkusen ist möglich. Weil die in unterschiedlichen Wegen sind.
Gegen wen spielt Leverkusen?
Gegen West Ham. Und sie würden.
Erst gegen West Ham? Der hat Freitag gegen verloren.
Ja, genau. Sie spielen gegen West Ham und sie würden in einem möglichen Halbfinale auf den Sieger AS Rom gegen AC Mailand treffen.
Boah.
Aber ey, ganz ehrlich, ich sag dir ehrlich.
Sind die nicht letzte Saison gegen AS Rom rausgeflogen in der Conference League?
Ja.
Ja, ne?
Ja, in der Europa League. Das war in der Europa League.
Oder Europa League, ja.
Einmal das im Halbfinale, sind sie gegen AS Rom rausgeflogen. Aber ich sag dir ehrlich, Leverkusen gegen Milan und ein mögliches anderes Halbfinale, Benfica Lissabon gegen Liverpool.
Boah.
Also ich finde von der Besetzung her und von den Spielen ist die Europa League in der Spitze nicht so weit hinter Champions League.
Ja.
Also würde ich beides nehmen und dann ein mögliches Finale Leverkusen-Liverpool wäre natürlich Storywriting-technisch absolute 11 von 10.
Wäre geil. Also auch fußballerisch, das wird ein geiles Spiel.
100%. Also eigentlich muss es so kommen. Ich habe aber auch schon im Halbfinale vorher Bock drauf. Also ich hätte gerne Milan gegen Leverkusen.
Ja, das würde ich auch gerne sehr, sehr gerne sehen.
Ja, deswegen, also Leverkusen muss es gegen West Ham schaffen. Dass sie Meister werden, steht, glaube ich, außer Frage. Empfehlung, wer es noch nicht gesehen hat, Tor von Florian Wirtz, war wieder sehr, sehr schick in der zweiten Minute, direkt mit dem ersten Angriff. War sein, ich guck's einmal parallel schnell nach.
10.
Ja, ich glaube nicht mehr. Ja, es sind 7.
Siebtes. Bisschen wenig schon.
Bisschen wenig, aber Scorer sind gut. Fun Fact, dafür, dass Jamal Musiala immer so ein bisschen unterm Radar läuft, 15 Scorer in 21 Spielen, habe ich gerade gesehen.
Ja, ist gut.
Ja.
Ist gut. Wollen wir zum Dortmund-Spiel kommen?
Lass uns zum Dortmund-Spiel kommen.
Hast du was gesehen?
Nee, tatsächlich, ich war essen im Hügge.
Hügge.
Im Hügge.
Ja, ich hab's gesehen, die zweite Halbzeit.
Erzähl, wie war's? Was hast du noch gesehen? Wie stand dort?
1-1.
Stand.
Götze getroffen?
Ja, es soll auch ein schönes Tor gewesen sein. Ich habe nur im Kicker gelesen.
Ja, war okay. Also, was hat Dortmund?
Meine Voyeuristenfrage: Hat Götze gejubelt?
Ein bisschen.
Okay, also hat sich nicht Trikot vom Leib gerissen und ist in die Kurve gerannt?
Nee, das nicht. Weil die Frankfurter Kurve auch auf der anderen Seite war, aber.
weiß ich nicht, denn Adebayor, kennst du die Story, als er für City getroffen hat, einmal quer durch über den ganzen Platz gerannt ist und vor die Arsenal-Kurve, weil er von City zu Arsenal gewechselt ist und irgendwie Stress mit Arsenal hatte und dann vor der Kurve gejubelt hat? Das hat Götze nicht gemacht.
Nee. War, Wolf, Zweikampf, verliert den Ball, dann hat Dina im Bimbel, glaube ich, Ball rausgespielt zu Marmoush und Schotterbeck, Stellungsfehler?
Natürlich.
Ja, der hat einfach, der war zu fickerig auf den Ball. Der hätte
sagst du, Schlotter weg?
Bei der Nationalmannschaft ist er Schlotter weg.
Ja.
Zu fickerig auf dem Ball, muss er halt stehen bleiben und stellen.
Aber das ist ganz generell ein Problem von Nico Schlotterbeck.
Ja,
dieses
genau.
Fickerige auf dem Ball. Weil so viele Fehler macht der, weil er einfach die Aktion falsch spottet und zu schnell rausrückt.
Ja, genau. Und dann dreht sich Marmoush halt, lässt den Ball durch, dreht sich und läuft halt also komplett alleine aufs Tor. Hummels versucht dann in seinem hohen Alter im Rententempo hinterherzukommen, kommt er natürlich nicht.
Der klassische Hummels-Sprint.
Ja, und Alex Meyer heute im Tor für Kobel, weil Kobel verletzt ist, hält stark und Abpraller macht Götze, ja, eigentlich ganz gut rein. Also mit einem Außenriss überlegt in die rechte Ecke, war gut.
Jetzt die Frage, Omar Marmoush soll Gerüchte geben, dass der in England relativ begehrt ist.
Ja, wie auch irgendwas gelesen, 50 Millionen.
Ja, und dann Liverpool, da war ich so, oh, Omar Marmoush ist nicht schlecht, aber das ist ein bisschen viel.
Ja, aber Frankfurt, würde ich sagen, ja, hier, wo soll er hin? Kriegen wir nicht vielleicht 60?
Also, wenn es einer schafft, dann Krösche, da irgendjemand über den Tisch zu ziehen.
Ja.
Und sei es am Ende, ganz ehrlich, Aston Villa ist ja so ein Kandidat, die haben ja relativ viel Geld und sind auch, beziehungsweise die sind bereit, das viele Geld, was du in der Premier League bekommst, auch auszugeben. Ey, lass die irgendwie 38 oder 40 Millionen real für Marmoush bezahlen. Dann spielt er halt Flügelzange mit Diaby und Marmoush.
Ist auch okay.
Ist total okay dafür, dass der ablösefrei aus Wolfsburg gekommen ist.
Ja.
Und der ist ja, also der ist nicht schlecht, aber der ist jetzt, weiß ich nicht, nicht so ein Regalspieler.
Nein, niemals im Leben.
Genauso wie Karim Adeyemi, der das 1-1 macht, ist der dieses Regalspieler. Weil der hat nämlich diese 40 Millionen gekostet, von dem wir gerade geredet haben.
Als er in Salzburg war es noch?
Da war er dichter dran, das zu rechtfertigen, sage ich mal so.
Jetzt aktuell nicht. Es war auch so witzig, vor 2 Wochen haben wir ja auch gespielt. Und dann hatte ich ja erzählt, so, ja, Adeyemi spielt, ja, ich habe Adeyemi beim Kickbox, ja, stell den bloß nicht auf. Vorgeschossen. Heute genau wieder gleiche Geschichten nach dem Spiel rein. Zack, geguckt, was spielt. Adeyemi spielt. Ich sag, ja, toll, der kann auch auf der Bank bleiben. Zack, wieder Tor.
Der zweite Saisontor. Adeyemi kommt langsam in Form.
Ja, aber komisch, nach seinem Tor hat er nicht gejubelt.
Uiuiui, ist das ein Zeichen?
Ja, vielleicht ist ja
auch... Ist schlecht drauf?
Ja, vielleicht gibt es ja auch schlechte Stimmung bei und mit Loredana.
Das könnte natürlich auch sein, da bin ich im Gossip nicht so drinne.
Ich auch nicht.
Was da los ist. Lass uns zum 2-1 gehen, weil ich weiß, dass Can das 3-1 macht. Wer das 2-1 gemacht?
Da muss ich kurz selber überlegen. Hummels. Hummels?
Ja, Hummels, 81.
Ja, Freistoß.
Krass, und dann Kopf.
Ja, im Tiefflug. macht er gut. Offensivkopf war Hummels, Brett.
Frag mal die Franzosen 2014.
Ja, sein drittes Saisontor, drittes oder viertes?
Mats Hummels zur EM?
Ganz ehrlich, ja.
Ich sag auch ja.
Du musst nicht mehr spielen. Du hast ja Erfahrung.
Ich wollte gerade sagen, alleine als Autoritäts- und Führungsspieler in der Mannschaft. Ich glaube, das ist gerade extrem wichtig und ich bin ja immer noch für die Dreierkette und da könnte auch spielen. Ja, aber muss er nicht mehr. Es wird wichtig, wenn er
im Zentrum, links, rechts, 2 Schnelle, passt.
Ja, und dann würde Tah, der momentan mutmaßlich liegen, weil das fast der formstärkste deutsche Innenverteidiger ist, auch in der gewohnten Dreierkette spielen, was, glaube ich, der Stabilität sehr gut tut.
Ja, und links neben ihm Rüdiger?
Ja.
Läuft.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich war lange nicht so gespannt auf Länderspiele.
Ja, ich auch.
Also Hummels mit dem zweiten und dann Emre Can 11 Meter in der Nachspielzeit.
Vorher noch Situation, war 85. 84. Minute, wird faul gepfiffen und Chiri directly instant rot für Emre.
Oh.
Wenn ich hab das faul gesehen, ich so, hä? Wie? Moment, wie rot? Das kann ja nicht sein. Und? Naja, dann wurde...
VAR?
Dann haben sie, also standen die da relativ lange und haben diskutiert und geredet und gemacht und getan. So, nee. So, als ich die Wiederholung gesehen habe, sag ich auch so, nein, ist auch nicht. Ist also, kannst du geben. Also, faul, gelbe Karte, aber niemals im Leben rot. Dann geht er raus, VAR, dann wird die Zeitlupe nochmal verkürzt und siehst du, dass er erst den Ball spielt. Und dann
hat er bei Mats
leicht den, also nicht doll, den Spieler trifft.
Mhm.
Nur trifft natürlich unglücklich, weil Skiri da gerade aufkommt und dann kommt das der Fuß, aber nicht doll. Was macht der Schiedsrichter? Zack, rot weg, gelbe Karte. Dann irgendwer, ich weiß nicht, wer Experte war, sagt der, ja, mein Gott, das ist Schiri-Ball. Das ist ja kein Foul, weil er trifft jetzt den Ball.
Boah, ja, ja.
So, und dann sage ich auch, ja, hat er eigentlich recht.
Da habe ich ja meine Theorie zu, in Anführungsstrichen, erst den Ball treffen und dann Gegenspielern das Leben nehmen. Das wird mir zu oft ein bisschen gerechtfertigt. Mein Lieblingsbeispiel ist einfach Garnacho gegen Ederson von vor ein paar Wochen. Ich habe das Foul jetzt noch nicht gesehen. Ich würde es mir aber aus alleine dem Grund nochmal angucken.
Ja, wäre natürlich eine harte Entscheidung gewesen, zu sagen, ja, ist kein Foul. Aber ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, musste geben.
Okay.
Weil es ist ja so, du warst ja erst am Ball. Und solche Sachen passieren dann mal, dass du dann auch mal den Gegenspieler triffst.
Ja. Für Frankfurt natürlich ärgerlich. So.
Wegen der roten Karte?
Ja, und so.
Also rote Karte, was niemals im Leben.
Ja, niemals im Leben. Ja, ich meine, es ist nur so aus Frankfurts Sicht, dass du eben 11 gegen 11 weiterspielst, 2-1 im Rückstand bleibst und so halt nicht noch, sag ich mal, 10 Minuten hast, wo du eine Überzahl spielst und möglicherweise noch Richtung Ausgleich spielen kannst.
Ja, und dann das 3-1 war Konter, dann macht Beino Gittens, wird gefoult im Strafraum. Habe ich erst gar nicht so gesehen, dass er 11-11er ist, aber in der Zeit siehst du, dass er halt klar so ein bisschen gehindert wird. Ja, dann macht Emre eiskalt rein, ne? Und dann geht er in die Kurve zum Jubeln.
So, nämlich.
Als gebürtiger Frankfurter.
Stimmt. Komm auch aus der Jugend von Frankfurt.
Ja. Die
Asyl übrigens auch. Macht er die Ansagen? Zieht sich das Trikot aus?
Hat er nicht gemacht.
Hat er auf die Brust geklopft? Einmal Borussia, immer Borussia.
Nee, auch nicht. Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat.
Viel wichtiger. Stand Jadon Sancho noch auf dem Spielfeld? Nein.
Der hat nicht von Anfang an gespielt. Der hat gar nicht eingewechselt.
Das wäre jetzt nämlich noch meine Frage gewesen. Wie hat Sancho gespielt?
Ja, gar nicht anscheinend. Warte mal, ich muss mal kurz hier...
Weil die letzten 1, 2, 3 Wochen ist die Form ja besser und wir haben ja ein besonderes Auge auf Jadon Sancho.
Nee, wird gar nicht gespielt.
90 Minuten Bank?
Ja, Pause wahrscheinlich.
Könnte sein, Belastungssteuerung.
Ja.
Interessant. Bleiben wir dran. An der Tabelle, haben wir schon durchgesprochen, hat sich nicht so viel geändert. Alles bleibt, Dortmund hält seinen Vorsprung auf Leipzig, das können wir vielleicht noch kurz erwähnen. Sie gehen immer im Gleichschritt.
Ja,
gewinnen, unentschieden, verlieren.
Sag ich ja. Seit
aber
Wochen
ganz,
ist das so.
Ja, aber wenn es die nächsten 8 Wochen so bleibt, wird es nehmen.
Ja, vor allen Dingen die nächsten Wochen bei Dortmund werden ein Brett. Die spielen jetzt.
Also jetzt gegen Bayern?
Ja, jetzt gegen, also nur Bundesliga, gegen Bayern, gegen Stuttgart. Gut, Gladbach, okay.
Ja, und aber ganz ehrlich, Gladbach ist auch Typ, die verlieren 6 Spiele und gewinnen dann gegen Dortmund.
Ja. Dann Leverkusen, dann Leipzig.
Entscheidende Wochen. Entscheidende Wochen
und zwischen,
für den BVB.
Und zwischendurch hast du noch halt noch Atletico, ne?
Ja, 2-mal. Bin ich gespannt. Das definiert ein bisschen die Saison und vielleicht auch den weiteren Verlauf von Edin Terzic beim BVB.
Ja, ja. Ich hoffe halt, dass sie wirklich nächste Saison auch Champions League spielen. Weil gibt mehr Kohle. Ja, aber ich hoffe auch, dass Edin Terzic im Sommer nicht mehr Trainer ist.
Hoffst du wirklich, ja?
Ja! Wo also sind da die Weiterentwicklung?
Die letzten Wochen ist es ja da. Aber du siehst eben, dass Dortmund in der Hinrunde 2 Unterschiedsspieler wie Sancho und Madsen gefehlt haben.
Ja.
Und deswegen könnte ich mir vorstellen, ich würde sagen, es gibt ja Gerüchte, dass Manchester United ein Preisschild aufgerufen hat für Jadon Sancho, was irgendwo zwischen 30 und 40 Millionen liegen soll. Sind natürlich auch immer viel Berichtswesen. Bei Madsen weiß man ja um die Ausstiegsklausel von 35 Millionen. Das ist zwar viel Geld, aber sollte Dortmund sich für die Champions League qualifizieren und mit Blick darauf, dass sie schon sicher nach der nächsten Saison als Teilnehmer für die Club-WM feststehen,
musst du.
Ich würde auch beide ziehen und beziehungsweise beide kaufen. Also ich würde.
Schaffst du nicht.
Ich würde Madsen ziehen.
Hast du kein Geld?
Boah. Aber das, also, die haben für deutlich schlechtere Spieler genauso viel oder mehr Geld ausgeben.
Ja, aber du hast kein Geld.
Du hast halt keine Werte, die du gering. Also du hast nicht noch einen Bellingham, den du verkaufen kannst oder so.
Genau.
Das, das ist das Problem.
Malen kannst du, der Wert verkauft für
50 Millionen, ja.
50 Mille. So, dann kannst du dir einen der beiden leisten, aber nicht beide.
Aber eigentlich solltest du dir aus sportlichen Gründen irgendwie versuchen, beide zu leisten.
Ja. Aber, dann
aber das Risiko wird der BVB, also das finanzielle Risiko wird der BVB nicht eingehen, glaube ich auch nicht. Das
glaube ich auch.
Aber du musst es eigentlich machen.
Ja, und du hast ja auch, im Grunde genommen hast du auch größere Baustellen.
Ja, aber du siehst ja, dass der BVB ja deutlich stabiler, also schwerer ausrechenbar ist. Und ich muss sagen, so die letzten Wochen würde ich sagen, boah, also Ian Matz ist mindestens Top 3. Formstärke BVB-Spieler, wenn nicht sogar der Beste.
Ja, geb ich dir recht.
Natürlich brauchst du eigentlich eher einen fürs Zentrum. Also,
du
hättest dem
Dächer
niemals kaufen dürfen.
Genau.
Du brauchst einen vernünftigen Innenverteidiger.
Ja.
Also, eigentlich, wenn du es ganz hart nimmst, musst du im Sommer, wenn du es wirklich glatt machen willst, musst du Schlotterbeck verkaufen, musst du Süle verkaufen, musst du...
Nee, Schlotterbeck nicht.
Nimmst du verkaufen. Ja, musst du für dich auch verkaufen.
Nee, den nicht. Der braucht einen Innenverteidiger neben sich.
Der ihm sagt, was er tun soll. Zum Beispiel genau. Bleibt stehen und rückt nicht raus. Nico.
Ja. So, der braucht einen starken Innenverteidigerpartner. Den hast du halt nicht. Hummels von vor 5 Jahren. So.
Ja, ja.
So, das wird ausreichen. Hast du nicht. Du brauchst einen Innenverteidiger. Du brauchst 2 Außenverteidiger. Du brauchst
einen, wenn du Madsen holst. Brauchst du nur einen Rechner?
Ja, aber wenn du ihn Matzen nutzt, dann hast du kein Geld mehr. Du brauchst einen defensiven Zentrumspieler. Stürmer kannst du noch mit Füllkuck und Mokoko gehen. Außen.
Du hast noch Sebastian Allaire? Ist Sebastian Allaire ja, theoretisch. Aber ist der ein Asset, wo du noch, weiß ich nicht, 15, 20 Millionen rausholen kannst?
Nein, kannst du nicht.
Ja, aber 15, 20 Millionen kriegst du für den doch locker.
Nee. Wer will denn so viel Geld bezahlen?
England. Im Zweifel immer England.
Zweite englische Liga?
Ja,
geht der ja aber nicht hin.
Ja, aber der, also der ist ja gut.
Ja,
der ist halt ist nur auch die Saison gut. Verletzt, hat er halt, ich sag mal.
Vielleicht kommt er in die Saison wieder.
Würde ich mir wünschen.
So, aber
dann ist Füllkrug über. Also ich glaube, du müsstest dich jetzt entscheiden. Also es war auf diese Saison gesehen clever, Füllkrug zu holen. Natürlich hat der den Anspruch, nicht nur eine Saison dieser Übergangsstürmer zu sein. Wenn Sebastian Allaire aber nächstes Jahr wieder seine normale Form erreicht, dann guckt Niklas Füllkrug aber die ganze Saison von der Bank aus zu. Das muss man auch ehrlich sagen, weil ja, Allaire ist der bessere Spieler.
Ja, absolut.
Deswegen so. Ist das schwer, aber den kostet Füllkrug nicht verkauft.
Ja. Auf den Außen musst du nichts machen. Du hast Adeyemi nicht so super, hast du aber Beino Gittens. Dann hast du noch Dürawil oder so, wie der heißt.
Dürawil, ja.
Gut, der ist auch immer verletzt.
Der ist auch leider immer verletzt, aber der könnte auch noch was werden. Beino Gittens, finde ich, hat eine gute Entwicklung diese Saison genommen.
Ja.
Boah, eigentlich.
Du brauchst, also musst du dich verbessern.
Ja. Also aus Dortmund-Sportchef-Sicht wäre ich ja bereit, nächstes Jahr einen ganz großen Umbruch zu machen, weil viel mehr rumdümpeln, rumeiern als jetzt kannst du ja fast nicht.
Ja.
Und in Anführungsstrichen unter die Top 4 kommst du wahrscheinlich auch, wenn du den Kader komplett umbaust. Also ich würde eher Sancho holen und Matzen, als an irgendwelchen Spielern, die nicht nachweislich diese Qualität haben, festzuhalten. Wie einen Adeyemi. Wie, ich sag's, Schlotterbeck, Süle, Netscha, was da alles rumrennt.
Ja. Ja. Also was du, wo du meines Erachtens die meisten Baustellen oder hast oder siehst, ist für mich, du brauchst defensiven Mittelfeldspieler.
Mhm.
Eine Holding Six.
Auch da brauchst du
einen Six. Und
ein anderes.
Ja, gut. Ja, hab ich auch gehört. Und ein Innenverteidiger.
Das sind die Hauptbaustellen, ja.
Und aber das Süle musst du irgendwie versuchen zu verscherbeln. Oder der kriegt hier Gehaltsreduzierung.
Ist Topverdiener bei mir von mir.
Ja, schlimm genug.
Mit Kobel zusammen, kannst schlimm du keinem erzählen.
Ja, und Kobel muss bleiben.
Ja, Kobel hat ja verlängert.
Ja, heißt ja nichts.
Ja, aber der wird noch... Manuel Neuer hat noch keine Intention aufzuhören, deswegen wird Kobel wahrscheinlich noch mindestens 1-2 Jahre beim BVB bleiben, weil in England gibt es auch keinen Spot. Aber wollen wir es damit belassen beim BVB? Ja. Weil ich würde ganz gerne noch ganz kurz über Christian Streich reden.
So.
Weil da mehren sich die letzten Tage ja die Nachrichten, dass es sein könnte, dass er im Sommer sein Engagement beim SC Freiburg zurückfährt, beziehungsweise nicht mehr als Cheftrainer der ersten Mannschaft zur Verfügung steht.
Ja.
Er hat heute nach dem Spiel gesagt, morgen wisst ihr mehr.
Also nee, Moment. Ich bin der Meinung, wie ich das richtig gelesen habe, nächste Woche, es kann Montag sein, kann aber auch Dienstag sein.
Nee, all das erfahren sie morgen, im akkuraten Wort, zitierten Wortlaut. All das erfahren sie morgen. Sprecht, spricht über Zukunft.
Ja, was sagst du,
in der Pressekonferenz. Wenn er das schon so sagt, und er hat ja auch irgendwann im Laufe, am Anfang der Saison schon gesagt, irgendwann wird die Energie weniger, Christian Streich müsste jetzt um die 60 sein, bin mir ziemlich sicher, dass er, also dass morgen die Nachricht sein wird, dass er nach der Saison aufhört.
Ja, das denke ich auch.
So, also man hat das jetzt auch schon gesehen, einer von seinen Co-Trainern ist ja auch mehr oder weniger schon auf Rente gegangen mit Ende 50, beziehungsweise hat sein Engagement in Freiburg beendet. Und ich kann ihn da jetzt auch verstehen, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die Nachricht sein wird, dass Christian Streich zum Saisonende aufhört.
Ja, das denke ich auch. Ist schon ein bisschen schade, oder?
Sehr, sehr schade, ja. Also mit Christian Streich als Person, als Trainer fehlen, der Bundesliga wird er fehlen, die Pressekonferenzen werden mir fehlen. Und Christian Streich war schon Freiburg-Trainer, als ich noch in der Ausbildung war. Und Freiburg war, also das Interconti, wo ich gelernt habe, war Teamhotel vom SC Freiburg. Deswegen habe ich Christian Streich auch zweimal getroffen. Quasi drumherum, ist schon 10 Jahre her. Zeigt absurd lange, wie lange der schon Trainer ist in Freiburg. Und der natürlich Top-Typ. Top-Typ. Hat sich abends immer ein Rad ausgeliehen, ist er noch einmal um die Alster gefahren.
In Freiburg fährt man Rad. In Freiburg. Kein Ferrari. Ehren Demirovic.
So. Ja, 22 Scorer.
Ja, ja, aber ist die Frage, wer ersetzt ihn? Und du trittst ja da in wahnsinnige Fußstapfen, weil das, was Freiburg die letzten Jahre geschafft hat, ist ja irgendwo mit auch die Leistung von Christian Streich.
Hundertprozentig, ja. Also die sind ja, ich glaube, die haben, glaube ich, gefühlt einmal mehr international gespielt, als sie abgestiegen sind. Ich glaube, sie sind ein oder zweimal mit Streich abgestiegen und dann direkt wieder hoch. Sie haben, wie gesagt, öfter in Europa gespielt, jetzt ja auch wieder, K.O.-Phase, muss ja aufstehen. Also, das ist ja auch jetzt nichts, was man irgendwie groß hinterfragt.
Nee.
So, in Freiburg ist man immer noch relativ, also hast du halt ruhiges Arbeitsumfeld. So, Freiburg hat auch von den letzten 9 Spielen nur eins gewonnen, ist auch Teil der Wahrheit. Aber das ist einfach eine Konstanz, die es sonst so in der Bundesliga nicht gibt. Weil wie viele Trainer hatte Freiburg die letzten 30 Jahre? 3? Volker Finke, Robin Dutt und Christian Streich.
Ich glaub, ja, das kann sein.
Ich glaube, dazwischen gab es keinen. Vielleicht noch einen vierten, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe, weil Robin Dutt war, glaube ich, 3 Jahre Trainer in Freiburg. Aber das wird ein sehr, sehr großes Erbe sein. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Namen, wer das machen könnte. Vielleicht jemand
aus den eigenen Reihen? Florian Bruns?
Vielleicht jemand aus den eigenen Reihen, ja. Das wäre für mich die logischste Variante.
Florian Bruns ist doch jetzt Co-Trainer, oder nicht?
Ich meine auch. Ich meine, der ist Co-Trainer. Der trainiert nicht irgendwie eine U-Mannschaft, ne?
Ja, nee.
Ich weiß nur, dass er im erweiterten Trainerstab ist bei Freiburg. Aber genau Position weiß ich nicht.
Da, was ist mit Fabian Hürzler?
Der gerade verlängert auf St. Pauli. Es würde, glaube ich, ganz gut passen. Ich traue Hürzler aber auch zu, dass er grundsätzlich höher hinaus will. Und Freiburg ist einfach nicht... Also Freiburg ist, glaube ich, nicht der Club, der sich auf Trainerposition als Sprungbrett benutzen lässt. Einfach von der Clubphilosophie her. Dass die sagen, wir wollen den richtigen Mann und nicht jemanden, der in der Verstrichen das als Übergangsstation für 2-3 Jahre maximal plant und dann lieber höher hinaus
will. Ja, das stimmt. Ja,
ja, das wäre jetzt so mein Gedanke dazu.
Ja. Wir brauchen noch einen Spieler des Spieltags.
Jamal Musiala.
Ja.
Es gibt für mich sonst niemanden, der so heraussticht. Thorsten Klebernecht hat gesagt, wow. Zwei Tore, war im entscheidenden Moment da, als Bayern hinten lag. Hat noch ein Tor sehr, sehr stark eingeleitet. 80% Passquote. Über 60 Touches, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was schon sehr, sehr stark ist für einen zentralen Mittelfeldspieler. Und er hat ja wieder so halb links gespielt.
Halb links, ja.
Und da finde ich ihn sehr, sehr, sehr stark, fast noch stärker als im Zentrum. Und ich habe dann nachgeguckt, wo hat Jamal Musiala so die Priorität seiner Karriere gespielt. es sind tatsächlich deutlich mehr Spiele im Zentrum. Also er hat 101 Pflichtspiele für Bayern im Zentrum gemacht und nur...
Er hat schon 101 Spiele für Bayern gemacht?
Ja, schon fast 200. Also dazu kommen 40 auf den jeweils linken Halbpositionen.
Krass.
Ja, der hat fast 200 Pflichtspiele für Bayern. Irgendwie 183 oder so.
Das ist viel.
Ja. Aber der hat auch in den letzten, guck mal, jetzt 21, hat auch in den letzten 4,5 Jahren fast jedes Spiel gemacht. Seit er in Anführungsstrichen für die Profis berufen wurde.
Wahnsinn.
Ja, das ist verrückt. Und dann es sind knapp 41 Spiele auf der Halbposition. Ich hätte gedacht, das wären mehr. Scorer nimmt sich nicht viel. Also es sind so 0,6, 0,7 so im Zentrum als auch außen. Wobei ja mehr außen mehr fürs Spiel gibt. Da bin ich wieder an dem Punkt. Ich bin ja verhemmt eigentlich ein Forderer von Musiala Wirtz. Aber Wirtz spielt ja auch im linken Halbraum bei Leverkusen. Und dann ist die Frage, weil Musiala mir da jetzt seit ein paar Wochen richtig gut gefällt, hätte man doch vielleicht für Kai Havertz gehen sollen an Bayern Stelle. Dass Havertz den Zehnerposten von Müller übernimmt, wenn der zu alt ist und Musiala weiter halb links spielt. Aber das ist einfach Zukunftsgerede und Gedankenspiel. Wahrscheinlich werden wir nächste Saison Musiala im Zentrum sehen und wird halb links bei Bayern.
Ja. Ja, so oder...
Und Kingsley Coman auf der Pritsche, weil er verletzt ist, Muskelfaser ist.
Oder beide als Doppelzehn. Einer halb links, einer halb rechts.
Das wäre immer noch mein Traum. In einem 3-4-3 spielt Xabi Alonso ja. Ach, der ist ja nicht der Bayern-Trainer, das ist auch gut. Ja.
Was für ein Zufall.
Ja. Und dann Flügelzange links Ian Madsen, weil Bayern die Ausstiegsklausel zieht und rechts Jeremy Frimpong, weil Bayern die Ausstiegsklausel zieht. Ganz ehrlich, das ist die finanziell vertretbarste Doppelschiene, was? Die
wie, im wie
40 Millionen.
AK für Madsen?
35.
35?
35 Millionen Pfund, also 42 Millionen Euro sind es, glaube ich.
Dann hast du 80, dann bezahlst du nochmal 120 für Wirtz. Also bist du auch schon bei 200.
Ja, aber das reicht ja viel.
Nee, nicht 200 nicht, aber...
Aber viel mehr musst du dann ja gar nicht machen.
Punktuell nee, musst du auch nicht.
Und
dann kannst du noch was verkaufen.
Genau, also Masraoui, sehr, sehr gerne. Juventus Turin sollen schon gescoutet haben, nehme ich. Du verkaufst einen aus dem Zentrum, sei es Goretzka oder Kimmich, nehme ich. Wobei Goretzka mir letztes Mal sehr gut gefällt. Ja, dann verkaufst du noch irgendeinen, du verkaufst Gnabry noch, der bringt auch nochmal 20, 30, 40 Millionen. Also da ist auch Potenzial, dass du wieder 100 einnimmst.
Ja, dann geht's ja.
Ja, deswegen sehe ich das als vertretbar an.
Das denke ich auch.
So. Angesichts der Zeit ist es international nicht so viel passiert und die spannenden Spiele...
Moment.
...sind noch. Ja?
Also Liverpool gegen Man United heute im FA Cup?
Ja, das wäre das Thema, wo ich noch hingeleitet hätte als einziges internationales Thema. Liverpool ist raus nach einem großen Kampf im Old Trafford nach zweimaliger Führung.
Ja. Dreimal. Das ist scheiße.
Ja, der Quadrupeltraum von Jürgen Klopp ist geplatzt.
Ja.
Und wer ist schuld? Anthony!
Er hat seit lang getroffen.
Das war sein erstes Pflichtspieltor diese Saison.
Ich habe gestern eine Statistik gesehen, wo drin stand, dass Bobby Firmino
ja.
Keine Ahnung, 200 noch was Minuten,
Tage?
Tage gebraucht hat und ja. Anthony 300 noch was.
Ja,
Tage
also Anthonys vielleicht. Letztes Premier League Tor ist länger her als das von Roberto Firmino. Und Roberto Firmino spielt in Saudi-Arabien.
Ja.
Ja. Zum Glück war es kein Premier League Tor. Also, ja. Stat geht weiter.
Ja.
Aber es war ein Pflichtspieltor und es war die 87. Minute zum 2-2.
Schon wichtig.
Verdammt ärgerlich. Und dann gehst du in der Verlängerung nochmal in Führung durch Harvey Elliott, der mir einfach sehr, sehr gut gefällt die letzten Wochen schon und das ganze Jahr. Also der ist mit die absolute Zukunft bei Liverpool. Und dann kriegst du noch zwei und in der 121. Minute dann das 4-3.
Da auch witzig.
Schade.
Der Torschütze Amad.
Ja, vom Platz geflogen beim Jubeln.
Ja, Trikot ausgezogen. Ah, scheiße, ich hab schon gelb. Okay, tschüss.
Ey, ganz ehrlich, scheißegal. In der 121. Minute.
Ja. Ja, ansonsten Italien, weiß ich nicht, was war da los?
Noch nichts, Inter spielt heute noch Topspiel gegen Neapel. Juve hat 3-1 gewonnen. Gestern hat Real gegen Osasuna
4-2?
Gewonnen. Genau, da wäre auch mein Call für den Spieler des Spieltags international mit Vinicius Junior, weil der hat 2 Tore gemacht.
Der hat 2 Tore gemacht, ja.
Der hat gut gespielt.
Ja.
Und heute Abend ist noch Atletico gegen Barcelona. Sollte bei den Spielen Inter gegen Neapel und Atletico gegen Barcelona nichts Herausragendes passieren, würde ich Vinny Junior mal vormerken. Ja. Es könnte aber sein, dass sich das durch diese beiden Spiele ändert. Dann,
ja, wenn Barca muss posten, heute gewinnen.
Ist mir egal, ich hab den...
Ja, weil dann ist Bilbao halt wieder...
Okay, ja. Ja, ich hab den... Es gibt eine Raúl-Felix-Karte bei FIFA, die dynamisch ist und abhängig davon ist, ob Barca heute gewinnt. Die habe ich nicht gemacht, also ist mir egal.
Wir könnten natürlich auch Guru Seta nehmen von Bilbao, der hat 2 Tore gemacht.
Ja, dann nehmen wir Bilbao-Spieler.
Ja.
Ohne das jetzt Evidenz geprüft zu haben, dann nehmen wir einfach Bilbao-Spieler, einfach weil du Bilbao hier immer wieder mit rein sneaks in den Podcast.
Ja.
Finde ich gut.
Gorka Gurutzea.
Ja, das klingt doch wieder wie ein Gedicht.
Ja, auch schon 13 Tore gemacht.
Torjäger.
Maschine. Ja gut, wir sind am Ende gelangt, ans Ende gelangt. Dann würde ich sagen, teilen, liken, abonnieren.
Kommentieren.
Kommentieren, hören.
Ja, wir haben noch eine Donnerstag-Champions-League-Folge aufgenommen. Die ist, also dafür, dass es die 45 Minuten geht, hat die ein breites Themenspektrum, einmal komplett. Kann ich nur empfehlen, unbedingt nochmal reinhören. Lohnt sich auch unabhängig rein vom Champions-League-Spieltag. Wir sind nächste Woche erst wieder da, weil es ist mal eine Woche Pause.
Danach ist dann wieder
Champions League.
Und das Ostern auch, ne?
Das Ostern.
Dann ist Champions League wieder. Dortmund spielt da, glaube ich, am 10.
Ja, also wir bleiben dran und wünschen euch ansonsten eine gute Woche. Und damit würde ich sagen, von meiner Seite aus reingehauen.
Ciao, ciao.